SWR 2 Kultur aktuell, der Podcast.
Heute gilt sie als eine der wichtigsten Künstlerinnen der neuen Sachlichkeit. Dabei war Elfriede Lose-Wächtler zwischendurch mal fast vergessen. Das hat auch damit zu tun, dass sie 1940 Opfer des nationalsozialistischen Euthanasieprogramms wurde. Erst seit den 90er Jahren wurde ihr Werk wieder bekannter gemacht. Ihr Nachlass lagert in der Sammlung Prinzhorn in Heidelberg. Dort widmet sich ab heute eine Sonderausstellung der Künstlerin. Und im SWR2-Journal am Mittag begrüße ich Thomas Röske, den Leiter der Sammlung Prinzhorn. Hallo.
Hallo.
Herr Röske, geben Sie uns vielleicht zum Einstieg mal eine kleine kunsthistorische Einordnung. Was macht das Werk von Elfriede Lose-Wächtler so besonders? Wie würden Sie Ihre Herangehensweise, Ihren Stil beschreiben?
Ja, grob betrachtet könnte man sie als Vertreterin der neuen Sachlichkeit bezeichnen, die allerdings stark expressive Züge hat. Es gibt bestimmte Berührungen mit Dix, zum Beispiel kommt ganz eindeutig aus einer Zeichentradition der Dresdner Akademie, aber sie hat expressive Züge beibehalten, noch stärker als Dix, der sich ja eher so ins scharf veristisch-karikaturistische wendet dann im Laufe der 20er Jahre.
Genau, also sie wurde während dem Krieg noch früh begabt, als nur 16-Jährige an der Dresdner Kunstgewerbeschule aufgenommen, fand dann auch Anschluss an den Kreis um Otto Dix in Dresden und hat sich dann in den 20er Jahren als Künstlerin etabliert.
Ja, mehr oder weniger. Also eigentlich beginnt ihre Karriere erst nach 1925 in Hamburg und die erste Ausstellungsbeteiligung finden wir auch erst dort 1928. Aber dann gibt es bald auch Einzelausstellungen in Galerien und sie ist bis 1932 relativ regelmäßig in Hamburger Ausstellungen zu sehen, sei es in Gruppenausstellungen oder in Einzelausstellungen.
Und da spielt dann die Gesundheit eine Rolle, die psychische Gesundheit. Also 1929 hatte sie einen ersten Nervenzusammenbruch, 1932 schließlich die Diagnose Schizophrenie und sie kam in die Anstalt in Arnsdorf. Wie hat das ihr künstlerisches Arbeiten verändert und geprägt?
In dieser Zeit in Friedrichsberg in Hamburg, wo sie etwas weniger als 2 Monate in der Anstalt war, hat sie angefangen, Patientinnenporträts genauer gesagt, zu machen und auch Pflegerinnen und Ärzte zu porträtieren. Auch einige Landschaften sind da entstanden. Und sie setzt sich mit den Physiognomien von Frauen auseinander, die Leiden zeigen, die zeigen, dass jemand Schweres durchgemacht hat, auch möglicherweise schon länger in dieser Anstalt sich befindet und dadurch etwas abgestumpft wirkt im Blick. Und sie tut das auf eine Weise, die sich einschreibt in die Geschichte der Darstellung von, wie man das damals genannt hat, Irren. Eine der Thesen in der Ausstellung ist, dass sie das durchaus bewusst tut. Der Irre ist eine herausragende Identifikationsfigur für den Expressionismus. Mhm. Auffällig ist, dass sie bereits im Mai, also sie kommt Ende März aus der Friedrichsberger Anstalt raus, dass sie bereits im Mai eine Ausstellung mit diesen Friedrichsberger Köpfen, wie die Ausstellung dann auch heißt, zeigen kann. Und das wird ihr erster großer Erfolg. Also die Kritik wird dann wirklich auf sie aufmerksam, auch auf ihre Besonderheiten. Es wird immer wieder gesagt, die Bilder springen einen an, die Blicke seien ungeheuer lebendig, die Darstellung sei ungeheuer einfühlsam und bewegend. Dann bleibt die Kritik auch dran und schaut, was aus dieser Künstlerin wird. Und sie bleibt eigentlich durchgehend positiv.
Also der Umgang mit Einwohnern einer Irrenanstalt ist aus heutiger Sicht natürlich durchaus problematisch, aber da war durchaus auch ein hohes Interesse an den Sichtweisen von Betroffenen.
Die Zeit war schon interessiert an dem Phänomen psychische Erkrankung, aber das hilft ihr leider nicht, eine große Karriere zu machen. Also sie verarmt immer mehr, wird dann auch obdachlos in Hamburg. Und dass sie dann zu ihren Eltern 1931 zurückgeht, liegt eben vor allen Dingen daran, dass sie finanzielle Probleme hat. Nicht so sehr psychische Probleme, sondern finanzielle Probleme. Und die Einweisung dann in die Anstalt ist sozusagen das Todesurteil für die Künstlerin vor allen Dingen erstmal, weil sie aus der Anstalt nicht mehr genug Kontakt zum Kunstmarkt halten kann.
Aber Kunst ist trotzdem noch entstanden, auch nach 1932.
Oh ja, das ist auch ein Thema unserer Ausstellung. Man hat gesagt, ja, diese späten Sachen, die sind vor allen Dingen da, um sich zu beschäftigen und irgendwie nicht abzustumpfen und lebendig zu bleiben im Kopf. Aber es weist eigentlich ganz viel darauf hin, sowohl von ihren eigenen Äußerungen als auch von der Art und Weise, wie sie sich auseinandersetzt mit ihrer Umgebung, dass sie eigentlich bis zum Schluss noch daran gedacht hat, dass sie irgendwann die Anstalt verlassen kann und wieder an ihr professionelles Leben anknüpfen kann. Und die Bilder sind nicht so hoffnungslos, wie man vielleicht oftmals zu denken geneigt ist, sondern sie ist tatsächlich sehr stark gewillt, weiterzumachen und möchte ihre Hand üben, um sozusagen beruflich auch weiterzukommen und auch nach Verlassen der Anstalt weiter ihren Lebensunterhalt verdienen zu können als Künstlerin.
Jetzt müssen wir schon nochmal kurz darauf zu sprechen kommen. Was war ihr Ende? Was ist da abgelaufen?
Ja, durch diese Diagnose Schizophrenie setzt sich leider in der Nazizeit so ein Räderwerk in Gang, das sie entrechtet. Der Vater kann auch nicht verhindern, dass sie 1935 zwangssterilisiert wird. Und leider kann die Familie auch nicht genug eingreifen, um zu verhindern, dass sie dann schließlich 1940 verlegt wird nach Pörner-Sonnenstein und dort bereits am Tag der Verlegung mit Gas ermordet. Das wissen wir. Der Vater ahnt und weiß eigentlich, was mit der Tochter passiert ist und schreibt auch einen entsprechenden Bericht über die Lebens- und Todesgeschichte seiner Tochter, in dem er ganz klar benennt, das ist ein Mord, was da passiert ist. Und er verflucht den Auftraggeber dieser Mordaktion und schickt diesen Lebensbericht auch noch an bestimmte Stellen im Deutschen Reich, weshalb er kurze Zeit auch in Gestapohaft kommt.
Jetzt haben Sie den Nachlass von Elfriede Lose-Wächtler 2021, glaube ich, erwerben können. Sie haben sich da durchgearbeitet. Was können wir von ihr lernen? Was können wir lernen, wenn wir rückblickend auf ihr Leben schauen?
Im Grunde zeigt ihr Leben, wie eine Frau trotz der Widrigkeiten gegen die Karriere einer weiblichen Künstlerin doch in gewisser Weise ihren Weg macht, dann aber letztlich scheitert leider.
Thomas Röske, Leiter der Sammlung Prinzhorn in Heidelberg, bis 20. August ist dort eine Ausstellung mit Fragen an Werke und Dokumente der Künstlerin Elfriede Lose-Wächtler zu sehen. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.